Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Hietgen, und mir gegenüber Yannick Schubert. Moin.
Moin.
So, nachdem wir letzte Woche sehr, sehr, sehr spannende Infos gekriegt haben von der Eila und über sehr viel Thema Content gesprochen haben, gehen wir da heute auch nochmal bei einem Thema in die Tiefe, nämlich bei dem Thema, wie wir vorgehen, wenn wir Lücken in unserer Strategie finden oder einfach in unserem Content, den wir auf der Seite haben. Denn ja, es gibt viele Gründe, warum wir Lücken vermeiden sollten. Ne? Also ich denke, Das Größte direkt mal ist, ich weiß gar nicht, was das Größte ist. Ich würde jetzt einfach mal reinwerfen, Autorität bei Google zeigen. Wie soll ich mich als Autorität zeigen, wenn ich Lücken in einem Thema habe und wichtige Teile dessen nicht abdecke?
Ja, und darauf basierend natürlich dann auch das Thema ganzheitlich abzudecken, um wiederum auch Traffic-Potenziale zu erschließen. Ne? Also wie gesagt, ich gehe in den Longtail rein, in den Hyper-Longtail, wie auch zum Beispiel Fabian und Benjamin das gesagt haben. Auch eine sehr spannende Folge dazu. War das eine Folge oder war das ein Post? Ich weiß gar nicht, habe ich was gelesen, fand ich sehr spannend, den Ansatz, dass man halt wirklich sagt, ich gehe auch so, so speziell in das Thema rein, dass ich mal gänzlich ausklammere, wie viel Suchvolumen dahinter ist, um zu sagen, wirklich, da zeige ich jetzt komplett meine Expertise. Ich gehe wirklich auch zum Thema Thought Leadership nah daran und sage, okay, wie ist meine Meinung, wie ist mein Vorgehen, so wie ich beispielsweise Schritt für Schritt das machen würde, was wir auch heute in der Podcast-Folge dann euch zeigen werden. Aber da finde ich, also einerseits Topical Authority und die Autorität, wie du gesagt hast, andererseits natürlich auch zusätzliche Traffic und dann auch im zweiten Schritt Umsatzpotenziale zu erschließen, weil man natürlich das Thema komplett in seiner Gänze abdeckt und da alle Aspekte und alle Facetten mit reinnimmt und dann dementsprechend so alles kombiniert, ne? Autorität und zusätzliches Traffic und Umsatzpotenzial.
Ja, richtig. Und als drittes oder als Unterteil von dem, was du jetzt als zweites auch noch gesagt hast, dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir unsere Seitenbesucher von Anfang bis Ende begleiten wollen in der Recherche, in der Reise, die der Kunde nimmt. Wir wollen beim Top-Funnel da sein, wenn was gesucht wird. Wir wollen dann beim Mid-Funnel da sein, wenn schon ein bisschen klarer ist, wo man hin will. Und wir wollen auf jeden Fall dann beim Bottom-Funnel da sein, wenn dann die klare Kaufentscheidung schon fast getroffen ist. Und das können wir nur machen, wenn wir das Thema vollumfänglich wirklich abdecken und von umfangreich, von oberflächlich über tiefer reingehen bis hin zu wirklich, hier ist die Lösung, alles abdecken. Und klar, das sorgt dann natürlich am Ende auch wieder für, wie du gesagt hast, mehr Traffic direkt und auch mehr Umsatz, weil eben wir diese Touchpoints haben, die ja bekanntlich im Marketing auch so wichtig sind, dass man die Marke immer wieder sieht und merkt, krass, ich bin schon wieder hier. Ach cool, guck mal, dazu haben sie ja auch nochmal was. Und man merkt sich dadurch ja einfach auch eine Brand. Was ja auch etwas ist, was Eila letzte Woche gesagt hat, dass A-Work das sehr, sehr stark mit drin hat, die Kunden einfach wirklich mit gutem Content von Anfang bis Ende zu, in Anführungszeichen, verfolgen. Überall da zu sein mit der Marke, um die Marke zu stärken und wirklich zu helfen. Und solche Lücken passieren, das will ich einfach schon mal vorab sagen. Das ist jetzt nicht für all die Leute oder die schlechten SEOs, die irgendwo eine Lücke gelassen haben. Das passiert jedem, dass man irgendwo eine Lücke hat, weil wir können nicht allen Content auf einmal produzieren, egal ob Team oder Einzelner. Wir können nicht alles sehen. SEO entwickelt sich weiter, beziehungsweise die Konkurrenz entwickelt sich weiter, schreibt neue Inhalte. Bestes Beispiel bei mir, WP Ninjas. Yannick und ich haben letztens, als wir mal zusammen drauf geguckt haben, auf ein paar Konkurrenten, haben wir gesehen, ach krass, der eine Mitbewerber, der rankt ja richtig viel und kriegt richtig viel Traffic zu verschiedenen Posts zum Thema WordPress-Themes. Und dann ich so, WordPress-Themes. Ja, habe ich jetzt nichts zu. Und so als WordPress-Plattform sollte ich das natürlich haben. Und ich würde jetzt mal nicht sagen, dass ich ein schlechter SEO bin. Es ist einfach in der Masse untergegangen. Man baut und baut und baut und findet hier ein wichtiges Thema. Oh, jetzt kommt Barrierefreiheit, das ist aktuell, das muss ich angehen. Oh, hier ist ein cooles Tool, das ich vorstellen möchte, weil das meinen Kunden hilft. Dann gehen die Basics mal verloren, da geht mal was verloren in einem Themengebiet. Das ist also normal. Nicht normal wäre es dann, sich nicht darum zu kümmern. aber es ist normal, dass das passiert.
Natürlich ist es normal. Das Ding ist ja, du bist so im täglichen Doing drin und im Planen von Content, in der Optimierung, ne, und so tief in deinen ganzen Business-Alltag, dass du bestimmte Sachen einfach irgendwann mal nicht mehr so richtig auf dem Schirm hast. Und da merkt man ja, wenn man dann sagt, okay, ich muss mal hier und mal da von Zeit zu Zeit so eine Content-Gap-Analyse machen, um die es ja heute geht, dann merkst du, dann wird dir klar, ah, zu diesem Thema stimmt, da habe ich ja gar nichts. Und dann, das ist dir davor gar nicht so klar gewesen, aber weil du dich eben punktuell dann damit auseinandersetzt, wird dir dann vieles klar und dann merkst du, hoppala, da habe ich ja noch gar nichts gehabt zu diesem speziellen Thema. Und das ist ja, finde ich, der große Mehrwert auch einer Content-Gap-Analyse, sich auch selbst oder als Unternehmen dann klar zu machen, wartet mal, da haben wir ja einen wichtigen Themenbereich, der auch unsere Zielgruppe interessiert, mit dem wir auch prinzipiell Kunden gewinnen langfristig können. Und da haben wir noch eine totale Lücke. Ne? Lass uns da mal Content dazu erstellen.
Wie oft würdest du sagen, sollte man das grob machen, so eine Content-Gap-Analyse? Ich habe so mein Vorgehen. Ich mache das meistens, also für mich selber mache ich das immer wieder, weil ich so ein Daten-Nerd bin, dass ich einfach so alle paar Wochen mal abdrifte bei irgendwas, was eigentlich gar nichts mit dem Thema SEO zu tun hat und dann plötzlich bin ich in Ahrefs und eine Content-Gap-Analyse und sie so, oh krass. Aber wenn ich jetzt empfehlen müsste oder das für Kunden machen würde, würde ich sagen, das reicht eigentlich, wenn du das einmal im Jahr oder halben Jahr machst, wenn du deinen Content-Plan erstellst, die Planung vornimmst, je nachdem, wie umfangreich das Content-Team ist. Aber einmal im Jahr, würde ich sagen, sollte man es auf jeden Fall machen, vielleicht auch einmal im halben Jahr. Und wenn man ein riesiges Content-Team ist oder wirklich ein großes Unternehmen mit einer großen SEO- oder Content-Abteilung, denke ich sogar quartalsweise.
Ja, also es macht Sinn, wenn die Website relativ groß ist, zum Beispiel bei etwas größeren Online-Shops, wo auch zum Beispiel ein Content-Team hinter ist, ein komplettes Marketing-Team, da macht es natürlich Sinn, auch regelmäßig, wird auch mal sagen, so einmal im Quartal mindestens, eine Content-Gap-Analyse zu machen, um auch zu sehen, okay, was haben denn die Wettbewerber im letzten Quartal oder in den letzten Monaten erstellt, wo wir vielleicht jetzt noch nicht erstellt haben, wo wir aber wissen, dass wir da besser werden, dass wir mehr Expertise haben, auch die passenden Produkte dazu, zu den Ratgebern, zu den Themen, wo wir einfach merken, okay, da können wir in Social Media auch dann wiederum das Ganze ausnutzen und da nochmal Content für Social Media daraus erstellen und das Ganze dann mit SEO-Content auf der Website verknüpfen, was brutal gut viel Sinn macht. Da rate ich schon, einmal im Quartal zu machen. Wenn man jetzt ein kleineres Team hat, eine kleinere Webseite, dann reicht das in der Regel, wenn man die auch wirklich gut und umfassend durchführt, dann reicht das, wie du gesagt hast, ein bis zweimal im Jahr. Ich würde wahrscheinlich sagen zweimal im Jahr. Dass man dann halt die Lücken identifiziert und sagt, okay, jetzt machen wir uns einen Contentplan, was erstellen wir jetzt die nächsten Wochen oder vielleicht sogar Monate an neuem Content, den wir so jetzt noch nicht hatten, den aber der Wettbewerb halt hat. Und natürlich, wir wollen jetzt nicht uns nur am Wettbewerb orientieren, damit wir nicht einfach blind 1:1 das machen, was der Rest macht. Das ist auch nicht sinnvoll, auch im SEO nicht. Aber wir wollen natürlich schon auch zum Wettbewerb aufschließen, beziehungsweise mit ihnen auf Augenhöhe agieren und uns da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Von daher muss man das natürlich auch schon berücksichtigen. Dann macht es auch Sinn, sich am Wettbewerb ein bisschen zu orientieren und zu sagen, okay, die haben den Content, den wir jetzt auch noch nicht haben, den wir aber auch bräuchten, ne, der Sinn bei uns macht. Und dann versuchen wir aber halt das Thema oder die Themen vielleicht anders anzugehen, mit einem anderen Blickwinkel anders aufzuarbeiten, sodass wir da halt nicht 1:1 einfach dieselben Themen abfrühstücken. Das ist halt ganz wichtig.
Ja, das ist ja, was wir immer wieder sagen. Andere Blickwinkel reinbringen, Thought Leadership reinbringen, eigene Zitate, eigene Erfahrungen, all diese Sachen. Aber wir müssen auch ehrlich bleiben und sagen, manchmal ist es auch wirklich ein, okay, wir brauchen den Inhalt, wir machen da jetzt kein großes Trara drumrum, machen da jetzt kein großes Leadership-Ding draus, wir müssen jetzt einfach den gleichen Inhalt ungefähr auch nochmal mit aufnehmen, in unserer eigenen Sprechstimme natürlich, nein, Schreibstimme so rum, eine Sprechstimme ist was anderes. Und dann muss man manchmal auch einfach den Inhalt schreiben, ohne da jetzt viel Heckmeck drum zu machen, also klar ist es immer gut, wenn man Mehrwert reinbringt und Neuerungen und sowas. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es auch nicht bei jedem einzelnen Beitrag so, dass man es macht. Manchmal muss man einfach was haben, damit man es hat. Fertig.
Genau.
Wie gehen wir vor? Ist wahrscheinlich so der nächste Schritt, wenn wir uns das Ganze angucken. Es gibt ja den Weg über SEO-Tools. Es gibt eigentlich in so ziemlich jedem, ich nenne es jetzt mal, großen SEO-Tool, also solchen Suiten wie Systrix, Ahrefs, SEMrush gibt es eigene Features, eigene Tools dafür. Aber wenn du zum Beispiel deine eigene Website gut kennst oder die von deinem Kunden oder ihr als Team eure Website gut kennt, dann kann man das auch erstmal machen ohne irgendein Tool. Mein Vorgehen ist sehr häufig, dass ich erstmal schaue, wofür ranken die anderen eigentlich. Wofür ranken meine Mitbewerber? Und dann sehe ich das und dann sehe ich vielleicht deren Traffic und sehe, ach krass, okay, bei dem Inhalt ist so viel Traffic und den habe ich gar nicht. Dann ist das eine Content-Gap-Analyse. Und schon habe ich was gefunden, worüber ich auch schreiben sollte. Wenn es in mein Thema reinpasst, zu meiner Zielgruppe, zu meinem Produkt, natürlich. Wir wollen nicht alles einfach nachbrabbeln, aber das kann oft schon ausreichen in dem ersten Schritt, um mal zu schauen, was tun die anderen da eigentlich und habe ich das auch? Und wie ich da bei dem Beispiel am Anfang gesehen habe, ja, da schreibt jemand über WordPress-Themes und dann wird mir einfach bewusst, ach krass, habe ich nicht. Es ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, dass WordPress-Themes wichtig sind. Es ist einfach so, dass ich es irgendwie gedacht habe, dass ich es habe oder ich habe das Thema vergessen.
Ja.
Und das Bewusstsein dafür kriegt man halt nur, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber dafür braucht man keine speziellen Content-Gap-Analyse-Tools. Natürlich hilft da sowas wie Ahrefs, SEMrush, Systrix, um bei Konkurrenten einfach mit einem Klick zu sehen, okay, das sind die Top-Performing-Sites. Und dann sieht man, ach krass, hier hat davon 20% seines Traffics, kommt von diesem Inhalt und ich habe sowas gar nicht und wäre wichtig für mich. Das ist eigentlich schon mal der einfachste Ansatz, ne?
Ja, voll. Also wie gesagt, erstens das und zweitens natürlich, wie du schon angeklingelt hast, ich gehe in die Tools rein, hau mir da meine Domains, meine Domain rein, hau mir die Domains von den Wettbewerbern rein, kann das Ganze zum Beispiel auch noch nach Verzeichnissen filtern und sehe dann beispielsweise in Systrix oder in Ahrefs und sehe dann, für welche Keywords ranken denn die wettbewerbenden Domains, die um mich herum sind, die meine direkten Wettbewerber und Konkurrenten sind, für was ranken die, mit welchen Keywords, mit welchen Seiten, welche URLs kommen da immer wieder, ne, und welche URLs sammeln viel Klicks ein, laut dem aggregierten oder kalkulierten Klickdaten, ne, muss man dann natürlich auch immer ein bisschen relativ sehen in den SEO-Tools und kann mir dann ebenso Schritt für Schritt reinziehen, welche Keywords ich denn noch nicht abdecke und muss mir dann natürlich filtern, das kann ich erst im zweiten Schritt oder direkt in dem ersten Schritt machen, so wie ich es meistens mache, kann mir dann direkt filtern, welche Keywords sind für mich speziell relevant in meinem speziellen Fall oder für mein spezielles Unternehmen, weil ich eben diese und jene Dienstleistungen auch anbiete oder vor allem fokussiert anbiete, diese und jene Produkte habe und kann dann eben auch Keywords oder Themen, ganze Themen aussortieren, weil die zum Beispiel nicht zu meinem Produktportfolio passen oder zu meinem Markenkern oder allgemein zum Unternehmen, weil ich sage, okay, unsere eigene potenzielle Zielgruppe beschäftigt sich eigentlich nicht mit diesem Thema. Ne? Der Wettbewerb hat vielleicht nochmal eine leicht andere Zielgruppe, obwohl das ein direkter Konkurrent ist, hat der vermutlich eine leicht andere Zielgruppe, ein leicht anderes Dienstleistungs- oder Produktportfolio. Und deswegen muss man da schon auch filtern nach Sinnhaftigkeit. Im zweiten oder dritten Schritt kann man natürlich dann auch nochmal priorisieren und filtern, ob das Keyword überhaupt mit den Mitteln, die ich aktuell habe, erreicht werden kann oder ob du siehst, okay, das ist einfach mega umkämpft, okay, die haben da Backlinks noch und nöcher, die haben irgendwie ein Video dazu gemacht, was sie im Content noch mit einbinden, die haben ein Tool noch integriert, wo man da noch im Ratgeber ein Tool hat, das man so ein bisschen, mit dem man rumspielen kann. Also da muss ich mir auch dann mich fragen, kann ich da langfristig mitranken? Habe ich die Ressourcen, um da vielleicht einen richtig geilen Content zu erstellen, der da auch konkurrenzfähig ist? Ne, der attraktiv genug ist langfristig, das kann man sich oder sollte man sich auch fragen und das macht für mich dann auch so eine gute Content-Gap-Analyse aus.
Würdest du denn, wenn wir so einen Fall haben oder wenn du so einen Fall hast, dass du merkst, okay, wir haben nicht die Ressourcen, um auch so ein Monster zu bauen, wie die Konkurrenz gebaut hat, würdest du dann sagen, lieber gar nicht angehen? Oder würdest du sagen, wir machen halt was Rudimentäres, was wir aktuell hinbekommen, damit wir das Thema einfach mit drin haben?
Solange die Content-Qualität gut ist und das jetzt nicht so 0815 hingerotzt ist, damit man dann was hat, dann finde ich es gut. Oder dann würde ich es auch machen. Und dann habe ich es tatsächlich auch schon mit Kunden gemacht, wo ich gesagt habe, ja, es ist jetzt so eine Art MVP, zwar mit einem richtig guten Content, die Qualität ist gut, ne, der Mehrwert, finde ich, aus Nutzersicht ist gegeben. Ist jetzt nicht nur 0815-Definition, Hauptsache, dass wir da irgendwie was online haben. Dann finde ich es auf jeden Fall trotzdem sinnvoll, das zu machen. Dann muss aber die Erwartungshaltung ganz klar sein. Da muss man damit rechnen, dass man jetzt langfristig nicht ganz oben mitrankt. Ne, da muss man damit rechnen, dass man halt so ein bisschen Traffic bekommt und das ganz gut ist, ne, die Nutzer ganz zufrieden sind, aber dass dieser wirkliche Spark, der sich dann daraus ergibt und dann der Funke entsteht und dann man in den Top 5 oder in die Top 3 rutscht, dass der vermutlich nicht kommen wird, wenn man beispielsweise, also wenn jetzt da Thema ist, wo ein Video richtig, richtig gut Sinn, richtig viel Sinn macht und man dann ein richtig gutes Video dazu hat und auch richtig coole Infografiken und sonst was und man selber aber die Ressourcen jetzt nicht hat, zum Beispiel eine gute Infografik zu erstellen oder eigenes Zahlenmaterial da mitzuliefern als Beispiel. Dann finde ich, kratzt man immer nur so ein bisschen mit dem Content an der Oberfläche, was halt nicht heißt, dass der schlecht sein sollte oder schlecht sein muss, der Content, aber man entfaltet halt nicht so das wirkliche Potenzial, ne? Und dann muss die Erwartungshaltung einfach klar sein.
Ja, definitiv. Finde ich gut, dass du das so gesagt hast. Darauf wollte ich auch hinaus, weil es bei mir eigentlich der gleiche Ansatz wäre. Ich würde auf jeden Fall auch den Inhalt trotzdem erstellen. In einer Qualität, der einfach für Menschen gut ist und trotzdem Probleme löst, Fragen beantwortet. Und wie du sagst, du hast es jetzt MVP genannt. Ich würde es eben einfach in diesen Prozess mit reinnehmen, iteratives SEO. Ja. Wir haben jetzt die Ressourcen halt nicht. Aber das heißt nicht, dass wir die nicht vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren haben. Und SEO ist halt ein langer Prozess. Und wenn wir da jetzt schon vorbereiten, indem wir einen Inhalt haben, der intern verlinkt ist, der intern vielleicht sogar ein bisschen Traffic drauf leitet, weil Leute sich dafür interessieren, oder wir schicken den in Newslettern mal raus, weil er einfach interessant ist. Der schickt positive Nutzersignale, die URL sammelt Backlinks, sammelt, ich nenne es immer, sammelt einfach Alter. Die sammelt einfach, ja, Erfahrung an. Google sieht, okay, da ist länger schon diese URL, die wird immer mal wieder überarbeitet. Sowas wird eher gepusht als ein komplett neuer Inhalt. Und dann ist der halt die ersten ein, zwei Jahre eher ein rudimentärer Inhalt. Und dann nach zwei Jahren ist das Team gewachsen, man hat einen Grafiker mit reingekriegt und der Grafiker bastelt Infografiken. Und schon ist da ein Level-Up im Content. Aber der Content ist schon da und der hat schon Vertrauen gesammelt bei Google. Das ist einfach deshalb, ich würde auch immer sagen, wenn es nicht ein komplett 0815 KI-generierter generischer Quasseltext ist, immer auch, wenn man nicht die Kapazität hat, 1:1 so krasse Inhalte zu bauen wie die anderen, wenn es dein Thema betrifft und das ein Grundstein ist, dann musst du dazu was haben. Ja. Weil nicht jeder Content ist, auch nicht jeder auf SEO bezogene Content ist in meinen Augen Traffic-Content. Manche sind einfach, die müssen da sein, Content. Das ist, also auch wenn ich jetzt gesehen hätte, ach guck mal, mein Konkurrent hat ganz viel über WordPress-Themes und kriegt keinen Traffic, wäre mir aufgefallen, ach scheiße, ich hab WordPress-Themes nicht abgedeckt, aber die sind ein Teil meines Contents. Also wenn du irgendwo einen Experten sprechen hörst und dann fragst du den, ja und was hältst du von WordPress-Themes, und dann sagt er, weiß ich nichts zu, ja dann ist er für dich plötzlich kein WordPress-Experte mehr, ne? Und ja, Google sieht halt nur, was du auf der Seite dann hast. Deshalb, ja, es gibt auch Content, der muss einfach drauf, damit dein Thema abgedeckt ist und Google sieht, ah, okay, die Firma, die Marke, der Mensch kennt sich damit wirklich vollumfänglich aus.
Genau. Das Ding ist ja, auch wenn da zum Beispiel ordentliches Suchvolumen dahinter steht, hinter dem Thema und der Beitrag durchaus einen SEO-Charakter hat, wie du sagst, habe ich immer wieder in der Vergangenheit auch das Thema gehabt, dass ich gesagt habe, hey, das ist eigentlich gar nicht so nur ein SEO-Thema, sondern den Content brauchen wir, weil es Teil unseres Unternehmens ist. Ja. Also, weil wir die Produkte dafür haben, weil wir eben diese Dienstleistung anbieten, ne, und weil unsere Zielgruppe, unsere Kunden, vor allem auch nicht nur unsere Kunden, sondern vor allem auch unsere direkten Wunschkunden, die wir unbedingt haben wollen, weil das für die relevant ist. Auch mal, ich war in einem Hundestartup, Memely, und auch da haben wir Themen gehabt, wo wir gesagt haben, hey, wenn jemand im Support anfragt, ja, mein Hund hat XY, ne, wir hatten auch so einen Televet-Service, glaube, den gibt es bei Memely immer noch, wo eine Tierärztin dir Tipps gibt zu einem Problem, wo sie sagen kann, ah, das kann daran und daran liegen. Und wir wollten, dass zum Beispiel auch auf der Website abbilden, dass wenn wir uns einen Kunde anschreibt, dem Support anschreibt, dass wir sagen können, ja, wir haben da auch einen Beitrag auf der Website dazu, schau dir den mal an, lese den mal durch, wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne, buch dir auch ein Televet, ne, bei unserer Tierärztin. Und ich merke es ja immer wieder, es gab bestimmte Themen, die haben wir null mit einem SEO-Hintergrund geschrieben und die ranken bis zum geht nicht mehr, ne, und sorgen dafür, dass die Leute dann sagen, okay, ah, ich probiere jetzt mal dieses Produkt, was da zu diesem Problem passen könnte, ne, das ist ja natürlich der Wunsch-Idealweg, der nicht immer der Fall ist, aber wie du gesagt hast, also es geht ja nicht nur und auch nicht darum, einfach Content zu erstellen, um des Contents willen, dass man halt sagt, je mehr, desto besser. Es stimmt nur zu einem gewissen Punkt und manchmal stimmt es auch nicht. Aber es geht darum, den Content zu haben, weil der Content ja auch Teil deiner Leistung sein soll oder deiner Dienstleistung, deines Produktportfolios sein soll, der wiederum in diesem ganzen Ökosystem deines Unternehmens seine Berechtigung hat.
Und da sieht man ja auch mal wieder, wie dann mehrere Unternehmensteile einfach auch zusammenarbeiten beim Content, von denen man in erster Linie vielleicht gar nicht gedacht hat, dass es zusammengehört, aber wie du sagst, dann hat man da einen Inhalt, der entlastet plötzlich die Support-Mitarbeiter, weil die Support-Arbeiter nicht mehr Textbausteine erstellen müssen oder individuelle Sachen schreiben müssen, sondern sagen, hey, guck mal, wir haben hier so einen Beitrag, vielleicht ist da sogar noch ein Quiz drin, wo du dich schnell durchklicken kannst, und plötzlich sorgt im Prinzip etwas, was im SEO begonnen hat mit einer Content-Gap-Analyse, dafür, dass die Support-Mitarbeiter entlastet werden. Und gar nicht direkt der Impact jetzt ist, okay, wir kriegen da drüber Tausende von Euro Umsatz, aber es hat einen Impact, es deckt dann dein Thema ab, sorgt für Autorität aus SEO-Sicht, und gleichzeitig hilft dann noch anderen Unternehmensbereichen. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also Content-Gap-Analyse ist ja nicht nur pur ein SEO-Ding, auch wenn wir es natürlich heute aus SEO-Sicht betrachten in unserem Podcast.
Ja, das ist, ich hab's immer wieder. Also SEO ist Teil der Unternehmensstrategie, beziehungsweise kann eine Unternehmensstrategie auch mitshapen. Also ich hatte es immer wieder in der Vergangenheit, dass wir einfach gemerkt haben oder ich auch selber gemerkt habe, wie sinnvoll SEO-Aspekte, SEO-Strategien und die Gedanken, die man dann im SEO hat, wie die auch aktiv das Unternehmen mitgestalten können. Auch andere Unternehmensteile, die komplette Unternehmensstrategie, wie man sich am Markt positioniert, welche Produkte man ins eigene Portfolio mit aufnimmt oder welche neuen Produkte man eventuell entwickeln kann. Das hatten wir auch, ne, dass wir gesagt haben, okay, welche Produkte gibt's generell, gibt's, nach welchen Zutaten wird zum Beispiel häufig gegoogelt und ne, wo besteht also eigentlich auch Bedarf nach einer bestimmten, vielleicht einer bestimmten Art von Produkt. Und da ist echt krass, dass SEO in sämtliche Unternehmensteile mittlerweile eingreift oder mit ein Thema ist und da mitgestalten kann, wenn man es richtig angeht. Und genauso beim Thema Content. Also SEO-Content kannst du dann in Social Media verwerten, kannst du im Support verwerten, wie du es gerade gesagt hast. Also es entlastet ja auch andere Unternehmensbereiche und nicht nur entlasten, sondern unterstützt auch aktiv mit neuen Ideen und so weiter.
An der Stelle auch hier nochmal der Hinweis, einfach weil die Folge so viel Inhalt und so viel Mehrwert hatte. In der letzten Folge 133, letzte Woche, haben wir da mit Ayla auch sehr viel drüber gesprochen, wie das bei A-Work passiert, dass SEO die Brand Strategy beeinflusst und gleichzeitig aber auch Brand Strategy SEO beeinflusst. Genau das, was Yannick gerade gesagt hat. Super, super spannend für also mindestens mal jeden, der in einem Team arbeitet oder auch in einem kleineren Team in einem Unternehmen. Wobei ich auch sagen muss, auch für mich jetzt, wenn ich das auf meine WP Ninjas übertrage, kann ich da auch einfach viel rausziehen, weil auch ich habe eine so gesehene Brand Strategy, auch wenn es natürlich nicht so ausgearbeitet ist wie wahrscheinlich in einem Startup oder in einem größeren Unternehmen, aber auch ich habe ja einen Plan und jeder Selbstständige hat ja einen Plan und ein Ziel und irgendwie in irgendeiner Form, auch wenn es pathetisch klingt, eine Mission, eine Vision und das beeinflusst sich einfach gegenseitig, das darf man nicht vergessen.
Extrem. An der Stelle, bevor ich es vergesse, das wollte ich vorhin noch sagen, ist auch die Folge 98, kann ich wärmstens empfehlen. Das war vor ziemlich genau fast einem Jahr, 11 Monaten, da haben wir darüber gesprochen, Themen versus Keywords, was man dazu wissen muss. Und da ist nämlich genau auch das, haben wir da angesprochen, wie man strategisch sinnvoll an das Thema Content rangeht, ne, dass man nicht nur in Keywords denkt, sondern auch in ganzen Themenbereichen und Themenblöcken, was einfach nicht dasselbe ist. Also da an der Stelle werden wir auch in den Shownotes verlinken, findest du unten dann. Sehr, sehr empfehlenswert, um nochmal reinzuhören.
Ja, lass uns mal noch über eine zweite Vorgehensweise, eine praktische Vorgehensweise sprechen, einen Workflow, wie man so cool sagt.
Workflow.
Wir haben ja, oder ich hatte ja vorhin gesagt, eben, man kann einfach mal gucken, was die Wettbewerber so treiben. Es gibt aber auch spezielle Tools innerhalb der Tools, nämlich meistens heißt es dann Content Gap oder Content Lücke, je nachdem, wie es auch übersetzt ist. Und bei Ahrefs hat sich das mittlerweile verschoben. Da war das nämlich früher in dem Site Explorer mit drin. Wenn man eine Seite durchsucht hat, hatte man links im Menü die Content Gap Funktion und jetzt ist es aber ins Hauptmenü gewandert. Ich habe es mir nämlich vorhin, ich wollte es aufrufen und ich habe es einfach nicht gefunden. Es ist im Hauptmenü. Es ist jetzt die Competitive Analysis, ganz oben im Menü.
Ja.
Und also das war jetzt nur bezogen auf Ahrefs, aber wie gesagt, gibt es auch in eigentlich jedem anderen großen SEO-Tool. Da gibt es die Funktion, dass du einfach nur deine URL reinwirfst oder eine andere URL und dann 2, 3, 4, 5 URLs von Wettbewerbern, um zu schauen, für welche Keywords ranken die, aber ich nicht oder die Seite, die du eben angegeben hast. Und das Schöne daran ist, bei Ahrefs zum Beispiel mache ich das so, dass ich da immer 3, 4 Wettbewerber reinwerf und dann kann ich einstellen, dass ich nur die Keywords sehen will, wo mindestens 2 von meinen 3 oder 4 Konkurrenten in den Top 10 ranken, ich aber nicht. Und das stelle ich deshalb so ein, weil wenn ich da nur einen einstelle, dass einer davon rankt, da sind gerne viele sehr generische Keywords dabei, die im Thema jetzt gar nicht, in meinem Themengebiet jetzt gar nicht so eng mit drin sind, aber wenn dann schon 2 Konkurrenten oder wenn ich noch mehr eingegeben habe, sogar 3 Konkurrenten ranken, dann zeigt mir das einfach, dass ich hier wirklich eine starke und eine schwerwiegende Lücke habe, wenn alle anderen in den Top 10 ranken und ich gar nicht,
ja. Dann
habe ich da wirklich ein Problem. Und das ist wirklich super einfach, da Lücken zu finden. Und also du gibst wirklich einfach ein paar URLs ein und siehst, was fehlt. Viel einfacher kann es eigentlich gar nicht gehen. Und ich habe das mal gemacht, dass wir ein bisschen über die Praxis auch reden können, mit angelehnt an die letzte Folge, weil wir die auch pushen wollen, weil die einfach so gut war inhaltlich, habe ich mal A-Work reingeworfen und als Konkurrenten Monday, Asana und ClickUp, was ja so im gleichen Themenbereich unterwegs ist. Und dann sehe ich da einfach auf einen Blick, weil ich gesagt habe, hier sollen mindestens 3 Konkurrenten ranken, aber A-Work nicht. Zum Beispiel Lessons Learned Vorlage mit einem Suchvolumen von 300 ist von A-Work aktuell nicht abgedeckt. Von allen anderen ist es aber in den Top 10. Asana ist er sogar auf 1, Monday 9, ClickUp auf 4. Das ist wohl irgendeine Vorlage von Lessons Learned, ist im Projektmanagement, glaube ich, oder im Taskmanagement was, wo man sich zusammensetzt und guckt, was können wir daraus lernen, was im letzten, keine Ahnung, Quartal passiert ist.
Mhm.
Und so kann man wirklich so schnell, also ich lache so, weil das ist so einfach. Also das klingt immer so Content-Gap-Analyse und ich muss auch sagen, heute habe ich mich mal vorbereitet, ich habe nämlich 5 Minuten, bevor wir begonnen haben, habe ich das mal kurz gegoogelt, was andere so drüber schreiben.
Ja.
Und das war die krasseste Vorbereitung ever für unseren Podcast, 5 Minuten vorher mal zu googeln. Und da habe ich dann gesehen, dass, ich nenne da jetzt keine Namen, aber wenn du es googelst, siehst du selber, wer sowas macht. Da wird Content-Gap-Analyse dargestellt wie ein wissenschaftliches Thema, das du studieren musst. Du musst erst die Zielgruppenanalyse machen und dann musst du noch eine Umsatzanalyse machen und dann musst du noch und das. Ja, kannst du. Aber wie viel Nutzen ziehst du wirklich draus? Und wenn du deine Zielgruppe kennst, was du als Solopreneur auf jeden Fall eigentlich tust und wenn du in dem Team von einem Unternehmen arbeitest und du hattest ein Onboarding, dann kennst du die Zielgruppe auch und wenn du im Marketing des Unternehmens bist, kennst du die Zielgruppe auch, dann kannst du wirklich mit solchen Tools wie in Ahrefs, SEMrush, Systrix in 10 Minuten 20 Themen finden, die dir einfach fehlen, die andere haben. Und da, das ist wirklich einer der wenigen Punkte, wo wir, glaube ich, sagen können, da ist so ein Tool wirklich von Vorteil. Und da ist, diese Funktion ist wirklich auch Geld wert, weil es ist so viel Zeit spart. Also du siehst auf einen Blick, sehe ich jetzt hier 24 Keywords, bei denen ich sagen würde, okay, da sollte A-Work, wenn das relevant wäre für sie, mal nacharbeiten. Und ich bin mir sicher, die haben das auf dem Plan, es muss nur noch produziert werden. Aber
ja,
ja, super, super nützliche Funktion für die Praxis.
Was man dazu sagen muss, das ist mir schon öfter passiert, in Anführungsstrichen, ist aber nicht schlimm, dass es sein kann, du hast eine URL schon, die das Thema angeht, sie ist halt einfach nur so schlecht, dass sie nicht in den Top 100 rankt beispielsweise. Und dann wird es natürlich auch als Keyword Gap angezeigt, weil du einfach dafür nicht rankst, ne? Und dann hast du halt Position ist nicht vorhanden bei Ahrefs oder Systrix oder Co. Deswegen solltest du immer trotzdem nochmal kontrollieren, habe ich dazu wirklich schon einen Beitrag geschrieben, also habe ich auch eine URL dazu, wo ich diesen Beitrag oder whatever schon erstellt habe. Oder habe ich es halt eben noch nicht, ne? Zum Beispiel bei dem Kunden hatte ich es jetzt erst Anfang des Jahres, da haben wir auch eine Keyword-Gap-Analyse oder Content-Gap-Analyse durchgeführt und haben wir festgestellt, wir ranken bei vielen sehr speziellen Subkategorien und auch Produktseiten, PDPs noch nicht. Entweder so schlecht, dass es halt als keine Position angezeigt wurde oder wirklich tatsächlich gar nicht, nicht mal in den Top 100 und dann fliegt es aus den Tools sowieso immer raus. Da hatten wir aber schon die Produktseiten und die Subkategorien. Die waren halt einfach nur absolut schlecht. Also die waren weder gut verlinkt, teilweise auch verweist. Da war kein richtiger Titel hinterlegt, keine Description. Die H1 war Katastrophe. Also du kannst eigentlich gar nicht dafür ranken. So ist das erstellt worden. Und da haben wir dann festgestellt, hoppala, wir haben die schon, nur wir müssen die jetzt halt optimieren. Was halt besser ist als neu erstellen, weil da gibt's ja schon ein bisschen was, ne? Oder hast wenigstens schon die URL. Also da muss man auch aufpassen. Nochmal, schlimmstenfalls nochmal oder sicherheitshalber nochmal kontrollieren, ob man dazu wirklich keinen Beitrag geschrieben hat. Also ob es ein echter Gap ist oder ob man sagt, ah, das ist einfach nur nicht gut optimiert. Da müssen wir nochmal ran, das Ganze refreshen, optimieren, damit wir eben anfangen zu ranken dafür.
Ja, kleiner Hinweis, wenn du zusätzlich zu unserem Podcast dich weiter auch zum Thema ja, Content-SEO informieren willst, da coole Tipps zu kriegen willst, kannst du gerne meinen kostenlosen Newsletter abonnieren auf seo-dodo.de, wie der Vogel, den es nicht mehr gibt, und kriegst dort einmal die Woche eine E-Mail mit praxisbezogenen Tipps zum Content-Marketing. Nein, nicht Content-Marketing, SEO-Content, so rum. Ach, immer dieses Live-Pitchen, schwierig. Und da zeige ich dir im Prinzip die Wege, wie ich vorgehe, etablierte Wege, keine coolen, kurzen Trends, die gerade in sind, sondern wirklich das, womit man sich langfristig durchsetzt und im besten Fall auch dafür sorgt, bei Content, bei Google-Updates nicht unterzugehen. Lass uns jetzt aber mal spezifisch noch auf dein Thema gehen. Du bist ja so ein E-Commerce-SEO. Du kannst ja sehr, sehr gut E-Commerce und du machst ja auch sehr, sehr viel damit, hast ja auch einige große Kunden mit Online-Shops. So eine Content-Gap-Analyse sieht bei Online-Shops ja auch noch ein bisschen anders aus, weil man das ja auch abseits von Tools machen kann, ne?
Genau, also man kann natürlich so vorgehen, wie wir es jetzt schon dargelegt haben in dem Workflow. Aber was ich gerne auch mache beim Content-Gap, ich gehe mit dem Kunden rein oder mit den Unternehmen rein und schaue mir wirklich an, was fragen denn beispielsweise im Support oder über irgendwie E-Mails, so was fragen denn die Kunden? Was ist den Kunden denn wichtig? Und da kann man entweder bestehende Sachen schon hebeln und sagen, okay, da gibt's jetzt diese und jene Fragen, ne? Das wird jetzt immer wieder gefragt, man hat ja die Support-Tickets und so weiter und so fort. Da ziehen wir jetzt die Daten raus und ziehen das mal ganz gerade und schauen uns dann an, okay, was sind denn Themen, die wir dann abdecken können, weil wir die jetzt noch auf der Website beispielsweise eben nicht abgedeckt haben. Ne? Da muss man dann auch eine Content-Übersicht haben, die man in der Excel, in Notion oder wo auch immer man das hinterlegen müsste, will. Aber man muss das halt haben, damit man sieht, okay, was haben wir denn überall alles für Content? Oder man macht einen Crawl, ne, mit dem SEO-Freelancer, SEO-Experten und sagt halt, okay, da machen wir jetzt einen Screaming Frog Crawl und schauen dann, was wir für URLs da haben, wenn man so eine Übersicht noch nicht hat, was nicht gut wäre, aber gibt's immer wieder den Fall. Oder aber habe ich auch schon durchgeführt, beispielsweise mit Typeform, dass man sagt, wir schicken jetzt eine Kundenumfrage an die Bestandskunden raus mit einem kleinen, keine Ahnung, 5% Gutschein oder sonst was. Bitte nehmt ihr doch mal kurz die 5 Minuten und beantwortet uns ein paar Fragen. Ne? Was hat dir denn bei unseren Produkten oder bei dem Produkt, was du dir bestellt hast, besonders gefallen? Was wünschst du dir denn noch zu diesem Produkt? Welche Probleme willst du denn ganz konkret damit lösen? Damit man einfach tatsächlich die Zielgruppe besser, noch besser versteht, die Kunden noch besser versteht. Es geht so ein bisschen in die Zielgruppenanalyse mit rein. Und dass man dann versucht, Probleme, häufige Fragen zu identifizieren, die man selber vielleicht noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte oder die man irgendwie auf dem Schirm hatte, aber einfach noch nicht präsent genug jetzt gerade in der Contentplanung vorhanden waren bisher. Und versucht dann eben Fragen und Probleme zu identifizieren, die man dann nochmal mit einer nachgelagerten Keyword-Recherche validiert, wo man dann nochmal ein bisschen mehr recherchiert und sich dann eben den Content zurechtlegt, den man noch nicht hat und den man dann in Zukunft abdecken kann. Und bei diesem Workflow oder bei dieser Möglichkeit analysiert man ja den Wettbewerb nicht so wirklich. Ne? Und das ist das, was ich meinte. Es ist nicht immer gut, sich nur 1:1 am Wettbewerb zu orientieren, sondern es ist nicht nur teilweise, sondern eigentlich ist es immer eine gute Idee, sich mit sich selbst und seinen Kunden, seinen aktuellen Bestandskunden zu beschäftigen und da eben mehr und tiefer in die Analyse zu gehen, um wirklich die richtig, richtig guten Potenziale zu identifizieren. Weil wenn ich Probleme habe, die häufig im Support nachgefragt werden oder die auch dann in der Befragung von den Kunden wiedergegeben werden und ich habe die aber noch nicht auf der Webseite, kann ich die für die PDPs, also für die Produktseiten nutzen, ich kann die für meine Kategorietexte benutzen, aber ich kann natürlich auch ganze Ratgeber darum spinnen.
Ja, da merkt man, dass es im Prinzip zwei Teile von Content Gaps gibt. Nämlich das eine ist das wirklich, ich nenne es jetzt mal wettbewerbsbasierte, wo man wirklich schaut, okay, was decken andere ab, was ich vergessen habe. Und das nächste, was Yannick jetzt beschrieben hat, da sind wir auch auf diesem Level wieder, und ja, es ist ein Buzzword, aber das beschreibt einfach gut, worum es geht, sind wir wieder beim Thought Leadership, dass wir einfach thematisch unabhängig mal von der Konkurrenz und auch in erster Linie unabhängig vom SEO thematisch schauen, welche Fragen rund um Eigenschaften, rund um das Produkt gibt es wirklich spezifisch von unserer Zielgruppe. Und so kann man dann ja im Prinzip auch Inhalte schaffen, die sich dann eben wieder auf SEO auswirken, indem man die Suchen sozusagen selber erschafft, weil die Leute sehen, ach krass, okay, das ist relevant, da informiere ich mich mal drüber, ja. Weil sie das im Blog gesehen haben oder weil sie den Newsletter gekriegt haben oder es über Social gesehen haben. Und dann geht das wieder einen Schritt weiter, dann sieht die Konkurrenz, ach, guck mal, wir haben hier bei unserer Content-Gap-Analyse gesehen, die haben da was, das wir gar nicht haben, da schreiben wir auch drüber. Aber man hat ja halt den Vorteil, als erstes da zu sein. Und wie man immer so schön sagt, man muss es was besser machen oder als erstes da sein, das sind irgendwie die zwei guten Wege. Und ja. Da ist man dann halt schon mal als erstes da und wenn man es dann auch noch besser macht, dann hat man voll gewonnen.
Ja, und also ich würde sagen, man kann auch so ein bisschen das so zusammenfassend sagen, es gibt einerseits den klassischen Content Gap, ne, über diese Tools oder auch über die eigenen Analysen, was man denn vielleicht noch nicht hat, was der Wettbewerb hat. Und dann gibt es eben dieser tiefere, vielleicht auch teilweise bessere Content Gap, ne, wo man sich wirklich mit seinen Kunden und mit seinem Erfolgsrezept sozusagen beschäftigt, nämlich mit den Kunden, weil ohne die Kunden hat man keinen Erfolg. Wenn man keine Kunden hat, hat man keinen Umsatz, hat man keine Verkäufe und hat letztendlich auch keinen Erfolg. Ne? Also muss man ganz klar und so hart sagen, wenn es jetzt so ein bisschen arg kapitalistisch klingt, ist aber einfach so. Und indem du dich mit deinen Kunden beschäftigst und mit denen, was deine Kunden beschäftigt, mental, ne, und was auch die Motive hinter den Käufen sind, kannst du eben das Ganze für deinen Content nutzen und eben meiner Meinung nach noch besseren Content erstellen. Noch besseren PDP-Content, weil du eben die Probleme und die Herausforderungen da direkt adressierst und ansprichst und dementsprechend auch besser ansprichst, deine Zielgruppe. Du kannst es für die Kategorien, aber auch für die Ratgeber nutzen, die dann noch eine gewisse Würze bekommen, weil eben die richtigen, wirklichen Probleme aus dem Leben deiner Kunden da nochmal adressiert werden.
Wo du von Würze redest, will ich ein bisschen die Schärfe rausnehmen aus dem Kapitalismus-Kommentar, weil das ist, du hast gesagt, das klingt sehr kapitalistisch, aber nein, wir dürfen einfach nicht vergessen, SEO ist ein Werkzeug, um mehr Umsatz zu generieren. Punkt. Das hat dann nichts mit irgendwie schrecklichem, bösem Kapitalismus zu tun. Es ist einfach wichtig, dass man als SEO am Ende versteht, es geht nicht um Klicks. Klicks sind eine Vanity-Metric, wie man so schön sagt. Das ist wie Likes auf Facebook, das bringt dir nichts. Du willst Geld verdienen und du merkst ja bei Yannick, da ist halt der Gedanke da, SEO ist dafür da, um Menschen zu helfen, sowohl den Kunden als auch den Menschen in der Firma und der Firma zu helfen, weil man ja Geld verdienen will. Und wenn du mehr Geld verdienen willst und mehr Umsatz machen willst mit deinem Online-Shop, dann kann ich dir sehr empfehlen, mal auf stoplooking.de vorbeizuschauen bei Yannick. Da gibt's nämlich auch die Möglichkeit einer kostenlosen Shop-Analyse auf der URL, die Yannick bestimmt im Kopf hat und jetzt gleich raushauen kann. Er guckt nach, ich rede währenddessen noch weiter, weil Yannick ist so toll. Der ist so zackig.
Ja, wir verlinken nochmal in den Shownotes. Das ist stoplooking.de/SEO-Shop-Analyse. Genau, ist für Online-Shops ab ungefähr 1 Million Euro Jahresumsatz gedacht. Einfach, weil man da auch gewisse Hebel hat, die extrem gut funktionieren. Und wenn du deinen Shop da siehst, dann und du möchtest wirklich wertvolle Insights bekommen zu deinem Online-Shop, die du direkt eigentlich umsetzen kannst, wenn du die wirklich auch dann umsetzt, kannst du direkt umsetzbare Insights bekommen von mir für deinen Shop, dann geh doch auf stoplooking.de/SEO-Shop-Analyse und hol dir deine kostenlose Shop-Analyse. Ist ein 10-minütiges Video und noch ein Action-Sheet, also nochmal eine Zusammenfassung des Videos, wo du direkt umsetzbare Handlungsempfehlungen und Insights bekommst von mir, um eben mehr Umsatz zu bekommen für deinen Shop.
Kostenlos und Action-Sheet, also was will man mehr?
Die Passwords wieder hier rausgehauen, die jovialen. Also
die jovialen Passwords hier, super. Nee, lohnt sich auf jeden Fall, wenn du oder ihr euch da angesprochen fühlt als Team und auch mal eine externe Meinung wollt, geht da ruhig mal hin, kostet ja nichts und mal quatschen kostet auch nichts. Ich denke, dann haben wir nämlich aber auch alles gesagt zum Thema Content Gaps. Ich hoffe, es waren wieder viele praxisbezogene Tipps dabei. Das ist ja immer unser Ziel, direkt rangehen zu können nach unserem Podcast, zu wissen, okay, wie lege ich los? Wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, wir haben eigentlich drei Wege. Weg A, einfach mal gucken, was die Konkurrenz macht, welche Seiten ranken sehr, sehr gut und haben viel Traffic bei der Konkurrenz und nachschauen oder wissen und überlegen, habe ich dazu Inhalt, brauche ich dazu Inhalt, macht das Thema für mich auch Sinn. Weg 2, in Online-Tools wie Ahrefs, SEMrush, Systrix, die Content-Gap-Analyse-Funktionen nutzen, in denen du einfach deine URL und die URLs von Wettbewerbern eingibst und dann schaust, dass zwei oder drei von denen in den Top 10 ranken und du nicht und dann musst du da ran. Und Weg 3, insbesondere natürlich bei größeren Unternehmen sehr, sehr wertvoll und bei Online-Shops, eigene Umfragen machen, mit den Support-Mitarbeitern reden, welche Themen häufig aufkommen, vielleicht sogar Kundenumfragen machen, Feedbacks lesen, Rezensionen lesen, hilft da auch. Und daraus dann Content erstellen, der nicht nur im SEO hilft, sondern dann auch in anderen Bereichen des Unternehmens. Definitiv. Und in diesem Sinne machen wir den Sack zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.